Alles, was man prüfen kann, ohne den Inhalt eigentlich zu erfassen. Das gucken wir uns an und damit hat die PQ wiederum die Möglichkeit, sich eben genau auf den Inhalt zu konzentrieren, weil sie wissen, alles, was formal zu prüfen war, wurde im Schritt vorher schon mal gemacht. Apropos vergessene Buchstaben, ich habe mich irgendwann mal in einer Norm über warme und alte Speisen gewundert, bis mir dann aufgefallen ist, dass einfach nur ein K fehlt.
Sehr schön. Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie immer erzählen wir euch auch in diesem neuen Jahr mit verschiedenen Stories und jeden Monat einmal Geschichten aus der Normung, hinter der Normung, über die Normung und von der Normung. Ihr hört die Folge vom Januar 2026, Normung heute. Da schauen wir uns ein kleines bisschen das Kleingedruckte an, aber keine Sorge, es wird nicht langweilig. Und heute habe ich mir zwei ganz tolle Kolleginnen eingeladen, die das Kleingedruckte umsetzen. So, das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber es ist tatsächlich viel spannender, als man so denkt. Mein Name ist Amelie Leibrand, ich verantworte die Yin Yang Professionals und habe unter diesem Dach auch diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich habe mir eingeladen die Yvonne, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Und die Miriam, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihr beiden gehört zur DIN-Redaktion. Also DIN. Redaktion, nicht unser Publisher. Also es ist kein Verlag, wo ihr die Redaktion seid, sondern DIN. Und da habe ich gleich die allererste Frage, was ist das denn? Was macht man denn in der DIN-Redaktion?
Ja, wie du schon ganz richtig sagst, die Redaktion ist eben keine Zeitungsredaktion, sondern die Idee der Redaktion ist die redaktionelle Aufbereitung von Normen. Das heißt, wir sehen uns als der Dienstleister für die Normausschüsse. Das heißt, wenn da die Experten die Inhalte geschrieben haben, sind wir diejenigen, die das Ganze am Ende aufbereiten, sodass jede Norm am Ende gleich aussieht, die richtigen Formatvorlagen hinterlegt sind und Formalien und Gestaltungsregeln eingehalten werden.
Warum ist das denn wichtig? Warum müssen denn die Normen gleich aussehen?
Grundsätzlich ist es natürlich so, und ich glaube, du hast vor einer ganzen Weile ja auch schon mal mit Norman Günzroth zum Beispiel darüber gesprochen, wo wir mit DIN irgendwann hinwollen. Das heißt, das Ganze sieht am Ende nicht nur gleich aus, das heißt nicht nur das Layout, sondern auch die eben Formatvorlagen, Dinge, die benötigt werden, um am Ende die ganze Norm auslesbar zu machen, interpretierbar zu machen. Das sind alles Dinge, auf die wir auch achten.
Magst du ergänzen, Yvonne?
Ja. Also das, was Miriam gerade schon sagte, also ich höre das auch tatsächlich im Bekanntenkreis relativ oft, dass wenn man hört, man arbeitet in einer Redaktion, dass sofort erwartet wird, oh, ihr lektoriert also Texte und lest sie und macht sie irgendwie schön und verständlich, aber genau das ist es eben nicht, was wir tun. Wir sind kein Lektorat, wir lesen eben Dokumente nicht, sondern sorgen tatsächlich einfach nur dafür, dass sie technisch gut aufbereitet sind und letztendlich genau maschinenauslesbar sind und ausreichend Produkte digitaler Natur auch quasi aus den Normen generiert werden können.
Jetzt gab es die Redaktion ja nicht immer schon. Ich erinnere mich, als ich vor knapp 10 Jahren hier angefangen habe, war das gerade ziemlich neu. Wie war es denn vorher und warum hat man das dann so organisiert, dass es diese separate Redaktion gibt? Du bist schon länger dabei, ne, Yvonne? Du hast also die Zeit davor auch mitgekriegt. Magst du mal den Werdegang? Kennst du den noch?
Ja, genau. Also als ich vor mittlerweile 12,5 Jahren bei DIN angefangen habe, habe ich meine Arbeit als Sekretärin im Normausschuss begonnen. Da war es damals so, dass die Normdokumente quasi im Ausschuss von den ProjektmanagerInnen und den Experten zusammen erarbeitet wurden und die Sekretariate vielleicht ein wenig bei der Zuarbeit unterstützt haben, vielleicht auch ein bisschen Dokumente redaktionell überarbeitet haben. Aber letztendlich war es so, dass die Hauptarbeit eigentlich in den Ausschüssen selbst von den Projektmanagern durchgeführt wurde. Und die Schwierigkeit damals war, dass wenn es zum Beispiel Änderungen in den Gestaltungsregeln gab, dass es keine zentrale Stelle in dem Sinne gab, wo diese Infos zusammengelaufen sind, sondern quasi alle Gruppen haben irgendwie versucht, so ihr eigenes Süppchen so ein bisschen zu brauen. Bei der einen Gruppe ist die Information mal schneller angekommen als bei einer anderen und das hatte dann auch quasi als Konsequenz, dass die Dokumente auch teilweise sehr unterschiedlich gestaltet waren, ja, vielleicht auch häufiger fehlerbehaftet, weil man sich vielleicht nicht flächendeckend an bestimmte Regeln gehalten hat. Und es gab dann irgendwann ein Projekt, was ins Leben gerufen wurde. Das hatte so einen tollen Namen, Normung 18.0. Da haben sich ein paar KollegInnen Gedanken gemacht, wie man alles flächendeckend besser hinbekommt, Dokumente fehlerfreier gestalten kann, dass vielleicht die Informationen auch schneller in die einzelnen Gruppen getragen werden. Und der Vorreiter war dann sozusagen, es ist auch so ein schönes Wording, es wurden die Gruppen, die Sekretariate eingeteilt in Manuskriptcluster und Sekretariatscluster. Also man hat die Sekretariate der einzelnen Normausschüsse aufgeteilt, sodass sich ein paar KollegInnen wirklich nur rein um die Manuskriptarbeit gekümmert haben und die anderen eben um die klassischen Sekretariatsarbeiten, also Sitzungsplanung, Vorbereitung, Nachbereitung. Und meine Gruppe, in der ich damals gearbeitet habe, hat diese Art der Arbeit quasi pilotiert. Also wir haben mit dieser Manuskriptarbeit in den Clustern angefangen und relativ schnell, sagen wir mal fürs DIN-Leben, nach ungefähr einem Jahr kam schon die Idee, ob man nicht einfach eine zentrale Stelle bei DIN gründen sollte. Und da ist dann die Idee der Gruppe Redaktion quasi entstanden und ins Leben gerufen worden.
Und dann auch gleich umgesetzt worden und mit euch befüttert worden.
Sozusagen. Also es gab die Redaktion nicht von Anfang an sofort fürs ganze Haus und für alle Normenausschüsse, sondern es wurde schrittweise aufgebaut. Also wir haben mit wenigen Normausschüssen angefangen. Wir hatten ein paar KollegInnen, die dann in die Redaktion gewechselt sind und für einige Normausschüsse die Arbeit gemacht haben. Und das war dann letztendlich ein laufender Prozess, dass Stück für Stück immer mehr Normausschüsse übernommen wurden, die Arbeiten für die gemacht wurden und auch entsprechend die KollegInnen in der Redaktion aufgebaut wurden, um halt das Arbeitspensum entsprechend auch zu schaffen.
Cool. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, aber ich war da mit der Dienstbeck-Gruppe ja auch irgendwie so ein bisschen so leicht außerhalb von diesen ganz strengen Gestaltungsregeln. Jetzt habe ich das Wort gerade nochmal gesagt, Gestaltungsregel. Und du hast ja auch schon gesagt, dass ihr die Inhalte nicht lest und die Inhalte verbessert, sondern andere Arten von Fehlern. Was ist das denn, was ihr da macht? Was muss ich mir konkret vorstellen? Also welche Art von Fehler kann in einem Dokument auftreten und was macht ihr dann?
Also es gibt zum Beispiel bestimmte Elemente in den Normen, die aus Standardtexten bestehen. Also das sind festgelegte Texte, die in jeder Norm gleich lauten, auch vom Wortlaut gleich sein müssen. Das liegt unter anderem die DIN 820 Teil 2, also unsere Bibel sozusagen fest. Und unter anderem ist das eine Aufgabe von uns, zu überprüfen, dass die Standardtexte zum Beispiel korrekt verwendet werden. Oder gerade wenn man zum Beispiel nationale Übernahmen von internationalen oder europäischen Normen hat, dass die englische Sprachfassung zumindest formal mit der deutschen Sprachfassung übereinstimmt, dass alle Absätze vorhanden sind, dass die Zahlenwerte stimmen. Unsere nationalen Dokumente werden ja übersetzt und entsprechend kontrollieren wir, dass auch wirklich alles in der deutschen Norm vorhanden ist, was auch in der englischsprachigen Referenz da ist.
Also sprich, der Inhalt, den überprüft das Gremium, ob die Inhalte exakt das Richtige sind und ihr guckt aber vorher einmal, habe ich denn alle Abschnitte, die es in der Englischen gibt oder fehlt hier einer oder habe ich einen zu viel und dann muss das entsprechend zurückgespielt werden.
Ganz genau.
Spannend. Die 820 kam in unserer Folge von Dezember 25 auch schon vor, da hat Florian Pesel über den ANP berichtet. Ihr merkt, die 820 kommt immer wieder vor. Die ist tatsächlich unsere Normungsbibel. Das sind die heiligen 10 Gebote, wie die Normung so geht. Da referenzieren wir immer wieder drauf. Miriam, du bist ja später zur Redaktion dazugestoßen und hast sie gleich dann geleitet. Wie kam es dazu?
Naja, ganz so schnell ging das auch nicht. Also ich habe im Normausschuss angefangen und mich erstmal der Kunststoffnormung gewidmet. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, auch die internen Prozesse finde ich eigentlich total spannend. Und wer entscheidet hier eigentlich immer, warum wir wie arbeiten müssen? Und das will ich auch. Und dann wurde damals der sogenannte wordbasierte XML-Prozess gerade im Haus eingeführt. Und auch da wurde festgestellt, dass es durchaus hilfreich ist, wenn es eine zentralisierte Stelle gibt, die eben genau diese Änderungen irgendwie mit begleitet, bevor man eben in jeden einzelnen Ausschuss geht und jedem Einzelnen sagt, so, das sind die aktuellen Änderungen. Gerade wenn man neue Tools einführt, diese noch, sag ich mal, Kinderkrankheiten haben, gibt es einfach Dinge, die man möglichst schnell an alle, die damit arbeiten, kommunizieren möchte. Und ich hatte damals das große Glück, dass ich diesen wordbasierten XML-Prozess sehr intensiv als Projektmanagerin in einer zentralen Stelle begleiten durfte. Und als wir den Prozess eingeführt haben, hatte ich das Glück, dass eine Stelle frei geworden ist und ich gesagt habe, okay, die Gruppe
ist toll. Ich finde das total sinnvoll, was wir machen. Und dann durfte ich vor 3 Jahren die Gruppenleitung übernehmen.
Die Normung selber ist ja in ihrer Wirkung nach außen eher so ein bisschen ein dröger Vorgang. Der ist überhaupt nicht dröge, wenn man drinsteckt. Aber wenn man jetzt so nur von Vorurteilen ausgeht, dann ist ja das, was ihr macht, von dem trockenen Prozess das Trockenste. Aber ihr habt jetzt beide feurig erzählt und mit leuchtenden Augen und erzählt, wie spannend das ist. Könnt ihr das genauer beschreiben? Was ist daran spannend? Was macht daran Spaß?
Einerseits eben genau dieses neue Tools werden eingeführt. Vielleicht nicht immer so, dass sie von Anfang an zu 100% gelingen. Und eben genau mit diesem Problem dann irgendwie umzugehen und etwas für die KollegInnen, mit denen man arbeitet, gut handhabbar zu machen. Lösungen finden, irgendwie notfalls Alternativen finden, um halt das, was einem an die Hand gegeben wird, womit man dann einfach den Moment sofort umgehen muss, dass es halt irgendwann besser funktioniert, gut funktioniert, dass man seine KollegInnen auch ein Stück weit schult und Unterstützung bietet. Also das ist das, was ich total interessant finde und was mir Spaß daran macht.
Das kann ich auch tatsächlich gut nachvollziehen. Da ploppt bei mir gerade innerlich so das Bild aus von diesem Beispiel, was man so aus Japan mal gehört hat, dass es in diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann irgendwie gesagt wurde, liebe Belegschaft, wenn ihr irgendwas habt, was nicht klappt, sagt Bescheid, denkt euch was aus und die guten Sachen, die besten Sachen werden dann umgesetzt und prämiert. Und da kommen dann so Sachen bei raus, wie das man in der Werkstatt zum Beispiel so ein Board hat, wo alle Werkzeuge ihren zugeordneten Platz haben und mit einer Zeichnung des dazugehörigen Werkzeugs auf dem Board. Das heißt, ich sehe sofort, hängt das Werkzeug da, wo es hingehört oder nicht, weil sehe ich die Zeichnung, die weiß ist, oder sehe ich das Werkzeug, was schwarz ist. Und wenn es nicht da ist, weiß ich, es hat gerade jemand, denn derjenige wird es sofort wieder zurückbringen, weil man festgestellt hat, irgendwie 70% der Zeit oder was weiß ich, irgendeine absurd hohe Zahl, verbringen die Leute damit, Werkzeug zu suchen. Und das ist eine relativ einfache Möglichkeit, dieses Suchen zu minimieren. Und so stelle ich mir jetzt das, was du gerade beschrieben hast, auch vor, als man kriegt eine Aufgabe, das soll funktionieren und dann guckt man, wie es zum Laufen geht oder wie man es besser hinkriegt oder was man ändern muss und das bringt man sich dann gegenseitig bei und dann hat man daran auch eigentlich Spaß, das kann ich verstehen.
Ich glaube, wir sind auch einfach unglaublich gerne Dienstleister. Wir versuchen dann eben für verschiedene Herausforderungen, die aufkommen, Lösungen zu finden. Dann kommen die ProjektmanagerInnen auf uns zu und sagen, ich würde das gerne so und so machen und habt ihr da einen Tipp oder ich brauche euch da mal. Und gerade wenn ich nochmal auf den wordbasierten XML-Prozess zurückkomme, also wir haben uns da eben so viel Wissen angeeignet, dass wir aus dem ganzen Haus irgendwie die Rückmeldung kriegen, boah, wenn wir da irgendwie Probleme haben, wir können euch immer anrufen. Und auch so diese Anerkennung, das ist einfach was, was uns und natürlich auch allen KollegInnen in der Redaktion sehr, sehr viel Freude bereitet.
Was ist das denn, was die da sagen, was sie gerne hinkriegen möchten? Also was muss ich mir darunter vorstellen, ist, dass ich habe hier einen Abschnitt, der ist ein Requirement und ich möchte gerne, dass der machine-readable rausgelesen wird oder ich habe eine Tabelle über 25 Seiten, wie kriege ich das hin, dass die ordentlich bleibt oder was sind das für Sachen?
Eher Zweiteres tatsächlich. Also wir konvertieren ja aktuell zumindest noch aus dem Word-Dokument heraus und gerade weil wir eben in XML konvertieren, daraus dann wieder eine PDF erstellen, kommt es dann durchaus vor, dass das ein bisschen anders aussieht als im PDF, dass die Seitenumbrüche an einer anderen Stelle sind, dass plötzlich Text über den Tabellenrand rüberläuft, was natürlich nicht geht und wo uns glücklicherweise natürlich auch der Konverter darauf hinweist, dass hier ein Fehler vorliegt und wir das so nicht rausbringen können. Gleichzeitig auch bei dem Einführen dieses Prozesses haben wir uns halt immer wieder gefragt, warum prüfen wir eigentlich dies oder jenes händisch? Und konnten so über diese Konvertierung, die wir eben sowieso durchführen mussten, weil wir XML für die Media erzeugen wollten und eben gleichzeitig unsere PDF, haben wir gesagt, wenn das eh durchläuft, warum können wir eigentlich nicht bestimmte Prüfregeln, die wir manuell prüfen, hinterlegen, sodass wir da auch eine höhere Sicherheit einfach bekommen? Und inzwischen arbeiten alle sehr, sehr gerne mit diesem Tool und halten sich eben auch entsprechend an den Prüfungen fest, die sehr, sehr viel strenger sind als früher zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben.
Wie cool, da wird ja quasi die Digitalisierung aufs nächste Level gehoben. Ihr habt ja jetzt im Februar, wenn ich richtig unterrichtet bin, also nächsten Monat, habt ihr euer 10-Jähriges. Herzlichen Glückwunsch schon mal dafür.
Vielen Dank, danke. Wir freuen uns sehr. Ja.
Feiert ihr das denn auch gebührend?
Ja, wir planen etwas auch fürs ganze Haus. Wir wollen das ganze Haus einladen, mit uns in die Geschichte zu gucken. 10 Jahre Redaktion. Was hat sich seitdem geändert? Wie haben wir eigentlich angefangen? Yvonne hat es ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wo wir hergekommen sind. was hat sich eben alles seitdem geändert? Man darf ja nicht vergessen, wenn wir über die Redaktion sprechen, sprechen wir ja nicht nur über die Leute, die die Manuskripte aufbereiten, sondern wir haben zum Beispiel auch damals das Zeichenbüro aus dem Beuth Verlag übernommen. Das heißt, das Zeichenbüro ist jetzt Teil von DIN e.V. beziehungsweise inzwischen seit 9 Jahren. Mhm. Und auch das ganze Übersetzungsmanagement ist auch Teil der Redaktion. Also es sind zwar viele Leute, die die Manuskripte aufbereiten, aber auch eben noch ganz andere Tätigkeiten, die wir in dieser großen Gruppe am Ende unter einem Dach zusammenfassen.
Wow. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also wenn wir jetzt sagen 10 Jahre Redaktion, könnt ihr einen kleinen Rückblick geben? Also 2 Highlights hast du ja schon gesagt, dass also sowohl das Zeichenbüro, was die technischen Zeichnungen in das entsprechende Format bringt, als auch das Übersetzungsbüro, was dafür sorgt, dass eben die Übersetzungen mit einer gewissen Einheitlichkeit hin und her gehen. Die zu euch gekommen sind, gibt's noch irgendwelche anderen Highlights, wo ihr sagt, Mensch, da ist uns so ein richtiger Wurf gelungen oder da war mal so ein richtiger großer Knackpunkt, wo man denkt, Hilfe, wie kriegen wir das in den Griff und wir haben's gelöst?
Naja, ein bisschen spielt da so ein bisschen auch die Entstehung der Redaktion mit rein, weil was man auch nicht ganz außer Acht lassen darf, der Start der Redaktion war nicht unbedingt einfach. Das muss man auch so ehrlich sagen. Also gerade als die Redaktion gegründet wurde, ist uns doch relativ viel Skepsis und Vorbehalte begegnet, einfach weil die Arbeit über Jahre, so wie sie in den Normausschüssen stattgefunden hat, halt mehr oder weniger gut funktioniert hat. Und wenn sich etwas bewährt hat, warum sollte es dann geändert werden? Aber was dann eben die schöne Entwicklung letztendlich ist oder worauf man auch gerne zurückblicken kann, ist, dass sich die Meinungen da größtenteils wirklich geändert haben. Also dass wir uns unseren Ruf erarbeitet haben durch die ganze Arbeit, die wir geleistet haben. Auch zum Beispiel die KollegInnen, die quasi mit dem Wachsen der Redaktion in die Gruppe versetzt wurden, das hat auch mal gut, mal weniger gut funktioniert. Aber auch das ist mittlerweile ein Punkt, auf den wir stolz sind, dass eigentlich alle, die bei uns in der Redaktion arbeiten, gerne dort arbeiten. Und das war eben zu Beginn nicht unbedingt so, aber auf das blicke ich persönlich zumindest gerne zurück.
Das ist wirklich sehr schön.
Das ist schon eine sehr eigene Tätigkeit, die wir so machen. Das ist auch in den Bewerbungsgesprächen immer mal wieder Thema, dass ich durchaus darauf hinweise, dass die Arbeit, die wir machen, eben sehr zentriert ist aufs Dokument. Und das hat zur Folge, dass wir eine sehr introvertierte Gruppe haben, die aber eben in sich sehr harmonisch und gut funktioniert. Und wenn man darauf achtet, dass es genau auch eben die Persönlichkeiten sind, die zu der Tätigkeit passen, da sind wir inzwischen sehr gut aufgestellt.
Das ist ja eh spannend, dass es so wahnsinnig unterschiedliche Persönlichkeiten in der Normung gibt und für alle gibt es den perfekten Ort. Man muss ihn dann halt vielleicht finden, aber es gibt für alle. Jetzt könntet ihr ja für 2 andere Arten von Leuten, die uns zuhören, auch spannendes Wissen mitbringen. Das eine ist Leute, die vielleicht in ihrem eigenen großen Unternehmen die Werksnormung innehaben. Die könnten euer Wissen auch brauchen können, weil ihr habt die Aufbereitung. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss irgendwo die Werksnormung aufsetzen oder aktualisieren oder modernisieren oder so irgendwas, dann ist das ja auch eine Fragestellung. Brauche ich ein Schema, in dem ich mich bewege? Weil ich muss einfach eindeutig sagen können, dieser Strich ist ein Minus oder dieser Strich ist ein Gedankenstrich oder dieser Strich ist ein Aufzählungszeichen. Das darf einfach keine interpretierbare Frage sein. Es muss eindeutig sein. Und so gibt es mit Sicherheit viele andere Punkte auch, wo man sich fragen kann, brauche ich da eine Einheitlichkeit? Ja, nein, vielleicht. Also diese Leute könnten sich für die Tätigkeit interessieren. Und die 2. Art ist, ihr seid ja quasi das Hirn von DIN, ja, also das Wissensmanagement. Ihr seid ja quasi, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden was anderes produzieren als Dokumente, nehmen wir mal an, wir würden Joghurt produzieren und man würde eben vorne die Milch reinhauen und dann geht die durch eine Produktionsstraße und am Ende kommt Joghurt raus, dann sind die Normenausschüsse, also quasi die Produktionsstraße und der Normenprozess sind die einzelnen Abschnitte, da muss das rein und da muss jenes rein und am Schluss gibt's nochmal die Qualitätskontrolle, die sich wirklich genau anschaut, habe ich alle Kriterien erfüllt und da sitzt ja quasi ihr seid also quasi die Qualitätskontrolle für die Dokumente.
Nicht ganz in letzter Instanz, weil nach uns kommt tatsächlich noch die PQ, die Gruppe
Prozess- und Qualitätskontrolle.
Genau. Danke für die Unterstützung, genau. Weil die KollegInnen der PQ, die prüfen ja tatsächlich die Dokumente nochmal wirklich auf Herz und Nieren, also auch inhaltlich. Also das ist auch so die klare Abgrenzung, die wir zur Redaktion quasi immer ziehen müssen und auch häufig erklären müssen, dass wir eben nicht wirklich komplett inhaltlich ein Dokument überprüfen können. Wir achten, wie gesagt, auf die Formalien und dass das Dokument auslesbar ist. Aber was wirklich in der Norm steht, da sind wir nicht die letzten Prüfer tatsächlich. Also das muss man noch ein kleines bisschen voneinander abgrenzen.
Okay, wir prüfen also doppelt. Das macht ja auch Sinn von der Wichtigkeit, was die Normen geben. Du hast gerade die Hand so ein bisschen gewackelt. Ich habe es falsch übersetzt. PQ ist was anderes?
Prozessqualität und Prüfung.
Okay.
Genau, und wir machen die Prüfung auch nicht doppelt. Das ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich. Wir prüfen auch unterschiedliche Elemente. Also klar guckt die PQ auch stückweise auf Dinge, die wir uns anschauen, aber es ist schon so ein kleines bisschen voneinander getrennt, würde ich jetzt mal so.
Ja, und wir entlasten, sage ich mal, die PQ mit Formalien. Mhm. Also alles, was man eben, wofür man den Inhalt nicht verstehen muss, das würde ich sagen, prüfen wir in gewisser Weise. Also eben ne, Formatvorlagen oder bei Referenzfassungen gucken wir uns die modalen Hilfsverben oder die Zahlen an, wobei wir eben auch vor allem nur die angucken und nicht den ganzen Absatz drumherum lesen und uns fragen, ob das halt inhaltlich richtig ist, sondern alles, was man prüfen kann, ohne den Inhalt eigentlich zu erfassen, das gucken wir uns an und damit hat die PQ wiederum die Möglichkeit, sich eben genau auf den Inhalt zu konzentrieren, weil sie wissen, alles, was formal zu prüfen war, wurde im Schritt vorher schon mal gemacht. Und damit ergänzen sich, sage ich mal, zwei Käsescheiben ganz schön und man kann hoffentlich am Ende nicht mehr durchgucken.
Ja, super. Und bevor jetzt falsche Vorstellungen entstehen, die PQ ist auch kein Labor. Also die bauen das nicht nach, was in einer Norm steht und prüfen, ob das alles hinhaut oder sie forschen auch nicht weiter und gucken, ob es da nicht längst was ganz anderes gibt, sondern sie gucken sich wirklich den Text an und fragen sich, ob der Text semantisch verständlich ist, also ob man da dem folgen kann, ob der irgendwie Sinn ergibt, ob es die präzisestmögliche Form ist, es auszudrücken. Und wenn Sie feststellen, hier wäre statt dieses Prosa-Abschnittes eine Tabelle sinnvoller, weil die einfach eindeutiger ist und vom Inhalt her dasselbe, dann würden Sie diesen Vorschlag an das entsprechende Gremium geben und es auch nicht einfach machen. Und wohin geht die Reise von hier aus? Wisst ihr schon, wo es weiterhin geht? Also was werden die nächsten 10 Jahre? Wisst ihr das schon?
Die nächsten 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber natürlich gucken wir, was die Technik so zulässt. Wir sind zum einen in das Projekt OSD natürlich mit eingebunden. Ich glaube, das ist auch schon mal in der einen oder anderen Folge bei dir erwähnt worden. Das heißt, wenn die Normausschüsse kollaborativ ihre Normen schreiben, eben weg vom Word-Dokument in einem Tool, ist das für die erstmal, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Und dann muss man sagen, steckt der Teufel auch da im Detail. Wenn wir am Ende das, was da rauskommt an XML, an die Media übergeben wollen, da smarte Inhalte draus machen wollen, beziehungsweise die eben maschinenlesbar interpretierbar sein sollen, muss da noch so Kleinigkeiten angepasst werden. Und das erwarten wir gar nicht von den ExpertInnen und ProjektmanagerInnen, sondern da kommen wir dann wieder zum Einsatz. Wir kennen dann OSD, was ja gerade noch eingeführt wird, dann auch schon eher im Detail und können dann eben die Kleinigkeiten noch so anpassen, dass es am Ende möglichst einfach und automatisierbar in alle Ausgabeformate bei den Media laufen kann.
Sag nochmal, was heißt OSD?
Online Standardize. Online Standardization Development?
Ja, fast. Online Standards Development wäre korrekt.
Können wir auch verlinken, wenn es da hingeht. Genau, das gehört in diese ganze Smart Standards, Machine Readable, Machine Interpretable und so weiter, ne?
Genau, und da wird eben auch auf ISO, auf CEN-Ebene und hier bei DIN im gleichen Tool gearbeitet, damit die ExpertInnen, egal auf welcher Ebene sie mitarbeiten, eben die gleichen Oberflächen sehen. Und das, was ich bisher so gehört habe, da sind sie da sehr, sehr zufrieden mit. Und die Kleinigkeiten und Spitzfindigkeiten auch in OSD wie auch im Word-Dokument früher mit den Formatvorlagen, die kennen wir dann und wir passen das dann so entsprechend an, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung der nächsten Jahre sein wird. Gleichzeitig, wenn ich mir den ganzen Bereich der Übersetzung angucke, sind wir dabei, schon seit einer ganzen Weile uns ein Translation Memory System aufzubauen. Das heißt, auch da wollen wir natürlich die Übersetzung immer weiter maschinenunterstützt voranbringen, gucken, was lässt sich mit KI machen, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Das sind auf jeden Fall so die Themen, die uns zeitnah, denke ich, beschäftigen. Und ansonsten ist die ganze Normung irgendwie schnelllebiger manchmal, als ich mir sonst vorstellen kann.
Inwiefern?
Ja, das ist immer so heißt, die Normung ist so ein Riesenkahn und bis man die irgendwie umgeschwenkt hat und gleichzeitig denke ich zurück und denke über 10 Jahre Redaktion nach und stelle plötzlich fest, boah, wir haben da doch eine ganze Menge Dinge schon erlebt und eben am Anfang haben wir Dokumente noch validiert, um sie an die Media weiterzugeben. Jetzt konvertieren wir die schon in XML. Jetzt soll Smart dazukommen und irgendwie sind dann 10 Jahre doch gar nicht so viel Zeit, um das alles irgendwie anzupassen und zu ändern.
Ja, spannend. Ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, was alles dazugehört, dass dieses riesige System läuft. Weil wenn ich mir vorstelle, ein kollaboratives Tool, bei dem ich auf ISO-Ebene arbeiten kann. Das heißt ja im Klartext, nehmen wir mal so eine Norm wie die NIN ISO 9001, das ist ja eine der berühmtesten Normen überhaupt, an der wirklich richtig viele Ländergremien mitarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich alle 170 dabei sind von ISO, also alle 170 Länder. Aber sagen wir mal, es sind nur in Anführungsstrichen 100. Dann habe ich trotzdem über die ganze Welt verteilt meine nationalen Spiegelgremien, die an dieser Arbeit teilhaben können wollen und die sollen alle auf derselben Oberfläche arbeiten können. Und es soll trotzdem nachvollziehbar sein, wer hat welchen Inhalt gegeben, welcher Inhalt wurde jetzt schon zugestimmt, welcher muss noch abgestimmt werden, welcher ist nur mal ein Vorschlag und so weiter. Da braucht man ja nicht bloß, dass der fertige Text am Schluss eine gute Form hat, sondern man braucht ja auch, dass die Arbeitsschritte unterstützt werden. Das ist krass.
Ja, das ist sehr, sehr aufwendig und ich ziehe da auch vor allem die das alles begleiten müssen und dann die Kommentare eben erst national einspielen, dann eben entsprechend weiterleiten müssen. Vor allem den Hut, gerade bei solchen Riesenprojekten, dass sie da die Übersicht behalten. Mhm.
Habt ihr irgendwelche lustigen Sachen, die euch so passiert sind? Also es gibt ja immer wieder so auch sehr lustige Sätze in der Norm. Ich habe auch so meinen Lieblingssatz in der Norm, wo ich denke, da waren Goethe und Schiller aber höchst selbst anwesend. Habt ihr irgendwie auch so Sachen, wo man denkt, ist nicht euer Ernst?
Also klar, die Normungsvielfalt ist natürlich riesengroß. Also da haben wir als Redaktion auch einen gewissen Vorteil, weil ja quasi alle Normungsthemen und Dokumente über unsere Tische laufen. Die Normungsschüsse selbst, die sind ja vielleicht in ihren Themenbereichen doch eher, sagen wir mal, begrenzt. Aber den Klassiker, den es auch schon vor Zeiten der Redaktion gab, sind die Schweißnormen, wo dann auch gerne mal ein W vergessen wird und was dann natürlich zu Gelächter führt. Aber auch sonst ist es einfach total spannend, weil es so komplett unterschiedliche Normungsthemen gibt. Also sei es genormte Rohre oder Schrauben über Spielplätze, Spielgeräte, Babyzubehör, Kondome, Erwachsenenwindeln. Also es gibt so viele unterschiedliche Themen. Klar, wir lesen zwar die Dokumente nicht, aber letztendlich über Bilder, die ja auch in Normen vorkommen, sieht man Dinge, die dann teilweise den Arbeitsalltag doch auch mal etwas erhellen und gerne auch mal für etwas Gelächter sorgen.
Ja, das glaube ich sofort.
Ja, apropos vergessene Buchstaben. Ich habe mich irgendwann mal in einer Norm über warme und alte Speisen gewundert, bis mir dann aufgefallen ist, dass einfach nur ein K fehlt.
Sehr schön. Warme und alte, so hä? Sehr schön. Gibt es irgendeine Frage, die du immer gefragt wirst, Miriam, und wo du denkst, ich möchte mal einen Knopf drücken können, dass das jemand anderes erklärt?
Also ich glaube generell einfach, wenn ich gefragt werde, was macht eure Gruppe oder was macht ihr bei DIN? Also standardmäßig natürlich auch gerade, weil ich mit dem Chemikerin-Background zu DIN gekommen bin, ist immer wieder die Frage irgendwie, ob wir hier in Laboren arbeiten. Und das hast du vorhin ja schon beantwortet, das tun wir nicht. Aber ich freue mich sehr darauf, den Podcast weiterempfehlen zu können, um eben erklären zu können, was die Redaktion eigentlich macht. Weil das ist gar nicht so einfach, Leuten von außerhalb das tatsächlich nahe zu bringen.
Das ist schon innerhalb nicht so leicht und außerhalb erst recht nicht, oder?
Ja.
Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was wäre das? Jetzt ist ja, wir nehmen jetzt im Dezember auf, also der Weihnachtsmann ist noch nicht gekommen, im Januar wird er dann da gewesen sein. Aber wenn ihr einen Wunsch an den Weihnachtsmann hättet, was wäre das?
10 weitere tolle Jahre mit der Redaktion, mit der Entwicklung, die wir hingenommen haben tatsächlich. Also ich hatte ja vorhin schon kurz erklärt, wie so die Entstehung passiert ist, wie sich so die Meinungen zur Redaktion gewandelt haben. Und wir haben aktuell, wie gesagt, ein total tolles Team mit wirklich super KollegInnen, die super miteinander auskommen, sowohl beruflich als auch privat. Also es gibt auch kleinere Grüppchen, die sich innerhalb unserer Gruppe gefunden haben, die entweder zusammen häkeln oder mal Keramik bemalen gehen in der Freizeit. Also ich finde, das hat schon einen unglaublich großen Wert, dass man einfach in so einer doch großen Gruppe zusammenarbeitet und alle irgendwie miteinander auskommen, dass es keine großen Streitigkeiten oder Querelen oder irgendwas gibt, sondern dass man tatsächlich auch Privatzeit miteinander verbringen kann. Und da ist einfach meine Hoffnung, dass das so genau so weiterläuft, weil das ist ein super Ort für mich persönlich. Ich arbeite sehr, sehr gerne in der Gruppe mit den ganzen KollegInnen, die wir haben. Von daher wäre mein Wunsch einfach nur, dass es so bleibt.
Oh, das finde ich zum einen gerade total schön, zum anderen kann ich es kaum toppen.
Na, du bist die Chefin.
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ablegen. Also gerade wenn wir Richtung verwertbare, auslesbare Normen gucken, einfach weg von diesem Layout-Denken und dahingehend, dass wir sagen, es ist wichtig, dass der Inhalt, egal eben über welches Medium, verständlich ist. Und nicht so, ich habe diese Tabelle schon die letzten 20 Jahre so geschrieben, also muss die auch weiter so geschrieben werden, was eben beim Auslesen über Maschinen überhaupt nicht mehr funktioniert oder dass wir über Diskussionen, der Seitenumbruch muss aber an dieser Stelle liegen, über sowas hinwegkommen und uns alle zusammen auf das freuen, was uns die digitale Welt am Ende auch ermöglicht, auch wenn wir uns dafür oder unser Denken dafür an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anpassen müssen.
Sehr schön. Dann danke ich euch sehr herzlich für die wunderbaren Einblicke in eine Arbeitsgruppe, die ich selber auch nur so von ganz, wirklich ganz weit außen kenne. Das war sehr spannend auch für mich. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der 10-Jahres-Feier und natürlich freue ich mich auch, wenn es noch mindestens 10 weitere wunderschöne Jahre mit euch gibt. Danke euch.
Vielen Dank dir.
Vielen lieben Dank.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.